Ja, in diesen Weihnachtstagen immer so, dass so viel vom Kind gesprochen wird. Das Kind in der Krippe. Bei der Ausstellung im Alten Schloss, da ist so eine große Tiroler Krippe und da waren Leute davor gestanden, da war eine schwäbische Oma, die hat da ihrem Enkelkind erklärt, guck, da sind die Hirten und da kommen die Weißen aus dem Morgenland, die Könige und so weiter. Und da ist das Kind in der Krippe, ich hätte die Oma gern geschüttelt und gesagt, das ist nicht ein Baby, das ist der Weltenherr, der die Welt geschaffen hat. Vor dem wir einmal stehen, der Richter am jüngsten Tag, ist vielen Leuten gar nicht bewusst an Weihnachten. Unser verehrter Staatspräsident Steinmeier hat so schön gesagt, Magdeburg und das schreckliche Geschehen dort, das durchbricht den Weihnachtsfrieden. Das, verehrter Herr Präsident, es gibt doch gar keinen Weihnachtsfrieden. War das denn beim Herodes und beim Augustus denn besser? Die Welt ist verloren mit ihren Streitigkeiten, mit den Spannungen und Kriegen. Wo man hinsieht, und zwar zu allen Jahrhunderten, die Zeitenwende ist, dass Jesus gekommen ist. Er ist der Gottessohn. Gott hat überhaupt nur eins machen können in unserer heillosen Welt, dass er das Höchste und Größte in diese Welt hineinsendet und am Kreuz sterben lässt zu einer Versöhnung der schuldbeladenen Menschheit. Hätte es denn keinen anderen Weg gegeben? Ich höre so viele Leute, wegen mir hat Jesus nicht sterben müssen. Es gibt überhaupt keinen Weg in allen Religionen, wie die Welt versöhnt werden kann, allein durch das Kommen des Sohnes Gottes, der sich in diese Welt hineingibt. Ganz schlicht in der Liebe Gottes Menschen sucht, zur Umkehr ruft und dann eine Versöhnung schenkt. In der Welt gibt es die große Zeitenwende, ist das Kommen von Jesus in die Welt. Und das Wunderbare, was wir jetzt hier haben, Jesus kann, da hat ja mal ein verzweifelter Vater von einem kranken Kind Jesus angesprochen, direkt nach der Verklärung, wir kommen da nochmal drauf. Kannst du was? Dann tu doch was. Ja, was kann denn Jesus? Er hat es uns in seinem Wort gesagt, was er kann und was er will. Und bei ihm ist kein Ding unmöglich. Und das ist so groß, dass wir im Wort immer wieder suchen dürfen, im Bibelwort, was Jesus will und was er tut und was er ganz bestimmt bestätigt und heute Abend, dass er gewiss macht, gewiss macht. Und ich lese dazu aus Johannes 10, der Bibel, da schlägt auf, Vers 22 fangen wir an, Johannes 10, Vers 22. Es war damals das Fest der Tempelweihe in Jerusalem und es war Winter. Und Jesus ging umher im Tempel in der Halle Salomos. Da umringten ihn die Juden und sprachen zu ihm, wie lange hältst du uns im Ungewissen? Bist du der Christus, der Messias? So sage es frei heraus. Also die suchen Gewissheit und sagen, man kommt ja nicht weiter. Ich weiß nicht wie. Und Jesus antwortete ihnen, ich habe es euch gesagt und ihr glaubt nicht. Die Werke, die ich tue in meines Vaters Namen, die zeugen von mir. Aber ihr glaubt nicht, denn ihr seid nicht von meinen Schafen. Und dann kommt dieses wunderbare Wort, das sie alle auswendig kennen. Meine Schafe hören meine Stimme und ich kenne sie und sie folgen mir. Und ich gebe ihnen das ewige Leben und sie werden nimmermehr umkommen. Und niemand wird sie aus meiner Hand reißen. Mein Vater, der mir sie gegeben hat, ist größer als alles. Und niemand kann sie aus des Vaters Hand reißen. Ich und der Vater sind eins. Unsere Welt ist beherrscht von der Angst. Ein Baby, kaum ist geboren, hat Angst. Das Fremdeln der kleinen Kinder ist die Angst, die Eltern verlassen sie. Furchtbar, wie sie Angst haben vor jedem fremden Gesicht, selbst der liebsten Menschen aus der Familie, aus der nächsten Familie. Und Angst ist das Letzte, was dich begleitet, wenn du aus dieser Welt scheidest. Steht ja vor jedem von uns. Und dazwischen liegt ganz viel Angst. Was haben wir Angst gehabt als Schüler vor den Klassenarbeiten? Was haben wir Angst gehabt zu versagen, vor Strafen? Angst vor Krankheiten? Ganz schrecklich. Wie oft denkt einer drüber nach, ob ich nicht Krebs habe und was alles da auch kommt? Wenn man irgendwo spricht über irgendwelche Krankheit, oh, das sicher habe ich das auch. Und Angst. Glauben Sie, dass das besser wird mit der Wahl? Ich glaube nicht. Da wird alles noch furchtbarer. Und es ist so furchtbar, mit welchen Worten selbst Regierungsleute einen belegen, ob Ratten oder Gesindel. Wahnsinnig, was in unserem Volk abläuft. Und wie das alles spaltet, schon bei Corona die Familien gespalten hat. Und man weiß überhaupt nicht mehr, was man sich halten soll. Angst. Und wenn man Angst hat, dann braucht man Gewisses. Man muss genau wissen, was los ist. Was kommt auf mich zu? Merkwürdig, dass es keine Gewissheit in dieser Welt gibt. Kein Arzt kann dir sagen, dass du nicht doch eine verborgene tödliche Krankheit hast. Kein Mensch kann sagen, wie es mit der Währung weitergeht. Die Zentralbank senkt den Zins auf 2%, aber wahrscheinlich steigt er trotzdem und die Inflation geht weiter. Kein Mensch weiß, wie das weitergehen soll mit Ukraine, Russland. Kann alles noch aufzählen. Ich bin gar nicht sicher, ob der Verbrennermotor das Klima verbessert. Ich habe große wissenschaftliche Theorien, dass wir das CO2 ja brauchen, dass CO2 in den Gewächshäusern da ist. Ob das nicht von der Sonne kommt und ob Gott nichts weiter macht. Und da steht auch das Offenbarung 16 bei den Zorngerichten, dass die Erde von der Sonne ausgetrocknet wird und die Menschen beißen sich auf die Lippen und fluchen weiter Gott, aber suchen nicht seine Güte und seine Barmherzigkeit. Situationen, wer weiß denn das? Glauben Sie denn allem, was in der Zeitung steht? Was ist denn gewiss, worauf kann man sich denn, auf was kann man sich denn verlassen? Was ist denn wahr und was kommt denn wirklich? Nichts ist so ungewiss wie die Sicherheit. Wissen alle, die Atomkraft studieren, ob ein Atomkraftwerk nicht doch in die Luft fliegt oder ob es doch sicher ist, dann sagen die Techniker natürlich so, ganz sicher weiß man es nie. Bei euch Computerfachleuten ist es am schlimmsten, wie man da erst gar nicht weiß, was alles noch abgehört wird und abgezweigt wird und wie es noch durch den Virus uns nachläuft. Es ist die Angst da, das Wetter und ob ein Einbrecher kommt, während wir hier friedlich sitzen und unsere Lieder singen, was alles auf uns zukommt. Es gibt keine Gewissheit, keine absolute Gewissheit gibt es nicht. Und deshalb ist es ganz wichtig, dass wir in einer ungewissen Welt leben. Da gibt es ja schöne Sprüche vom Einstein, der gesagt hat, wir sind von der wahren Erkenntnis der Dinge weit entfernt. Man macht ja immer so von den Jahrmillionen und Weltall. Forschung weiß ja gar nicht, wo das Weltall aufhört. Noch nie gesehen, die Geheimnisse dieser Welt. Wir leben in einem Meer von Täuschungen, auch ein Einstein-Wort. Wir leben in einem Meer von Täuschungen. Was ist eigentlich gewiss in unserer Welt? Und dann war es der große Philosoph und Mathematiker Blaise Pascal, der gesagt hat, nur auf den Wegen, die das Evangelium lehrt, können wir erkennen. Das ist ganz interessant. Gewissheit ist ein ganz wichtiger Begriff in der Bibel. Es gibt sonst in der Welt eigentlich eine absolute Gewissheit, gibt es nicht, aber Jesus sprach davon, von einer absoluten Gewissheit. Erschütternd, dass viele Verkündiger heute in unseren Kirchen das gar nicht mehr lehren, aber das wollen wir in die Bibel hineinschauen. Und das hat damals schon die Leute, die Jesus leiblich begegnet sind, umgetrieben. Sag's uns frei heraus, klipp und klar, bist du jetzt der Messias? Ich sag's doch, ich bin's. Aber ihr glaubt eben nicht. Wie kommt man da in dieser Glaubensnot eigentlich wirklich zu einer völligen Gewissheit? Wie kann man das erkennen? Und da müssen wir noch einmal in dieses Kapitel 10 hineinschauen. Vers 9, da sagt ein Vers, woher? Wahrlich, ich sage das ja bei Jesus immer, Ein ganz besonderer Stichpunkt im Johannesevangelium, dieses Amen, Amen, auf Deutsch, wahrlich, wahrlich, ich sage, das ist ganz bestimmt jetzt wahr. Und dann kommt die Aussage von Jesus, ich bin die Tür zu den Schafen. Alle, die vor mir gekommen sind, die sind Diebe und Räuber, aber die Schafe haben ihn nicht gehört. Ich bin die Tür, wenn jemand durch mich hindurch hineingeht, wird er selig werden. Selig ist die höchste Form von Glück. Absolutes Krone. Der wird das erfüllte Leben haben. Und wird ein- und ausgehen und weiterfinden. Also Jesus sagt, ich bin die Tür und wer durch diese Tür hindurchgeht, der dringt ein zu seinen Schafen, zu dieser Schafe. Das ist ein Bild, das uns seit Kindertagen sehr vertraut ist, ob das Wandbilder waren, das Lied, weil ich Jesus Schäflein bin. Ist ja schon 300 Jahre alt, war nie ein Kinderlied, war ein Erwachsenenlied. Herrnhut. Herrnhuter Brüdergemeinde Zinzendorf, Leute, der es gedichtet hat, eine Adlige aus dem Hessenland hat es gemacht. Und sehr schön, der große Theologe Karl Barth, der ja riesige theologische Werke geschrieben hat, 11 dicke Folianten da voll geschrieben mit großer Theologie, wurde im Alter von einer Frauengruppe besucht und gefragt, was er denn, ob er seine ganze Theologie in den Büchern ganz kurz wiedergeben könnte, hat er gesagt, weil ich Jesus Schäflein bin. Die höchste Form deines Christseins. Ich gehöre zur Herde von Jesus. Es haben die Spötter sich natürlich immer einen Spaß draus gemacht und dann zu sagen, das glaube ich gleich, die Christen sind Schafsköpfe und so weiter. Nein, alle Menschen sind Schafsköpfe. Wenn ich das sehe, wie das mit der Mode geht, wie die jungen Leute plötzlich die Hosenknie sich aufreißen und wie plötzlich die Krawatten out of sind. Das ist ganz interessant, wie das alles, alle müssen nach der gleichen Linie gehen. Irgendwo ein Rattenfänger geht voraus und das sind ja alles so Leute, die dem folgen, was auch in der Volksmeinung gerade vertreten wird, was gerade im Fernsehen kommt und dann sind wir, das sind ja alles so Menschen, die in eine Richtung gehen und uns dann prägen lassen. Also alle Menschen sind Schafe, aber sie haben keinen guten Hirten. Sie haben alle nur Mietlinge, die das Geld suchen. Oder toll, wie da selbst im Neckarstadion die Helene Fischer vor Zehntausenden singt. Großartig. Aber Jesus sagt, ich bin der gute Hirte. Unterscheide mich von all den anderen, die die Menschen führen. Und das muss man einfach wissen. Verlorene Schafe, die auch den guten Hirten verloren haben. Die keinen Sinn mehr im Leben finden. Und Jesus sagt, ich bin der gute Hirte. Und wer durch diese Tür hindurchgeht, der geht zu diesem großen Ereignis, meine Herde. Und dann kommt das von der Gewissheit, dieses allerherrlichste Wort. Niemand kann sie aus meiner Hand reißen. Gar niemand. Auch der Teufel nicht. Auch nicht eine Katastrophe. Es gibt eine völlige Geborgenheit nur bei Jesus. Und das ist das große Thema, das wir lernen müssen, das wir entdecken müssen. Ich habe schon im Alten Testament dann angesprochen, Jeremia 23, lohnt sich, wenn das nochmal aufschlagt, dass die Hirten sich selber weiden. Das sind die Pastoren. Das ist ja interessant, dass sie Pfarrer auch Pastoren nennen und meinen, sie seien Hirten. Aber dabei versorgen sie sich selber und gucken, wie sie selber ein bequemes Leben haben. Und das ist auch Hesekiel 34, dass man das liest, erschütternd, wie der Hesekiel klagt, wie das in der Gemeinde Gottes ist in Israel, dass die Priester nur gucken, wie sie ihre Sache, ihre Beute kriegen und sie kümmern sich nicht um die Nöte der Menschen, um die Verlorenen und gehen ihnen nicht nach. Und dann kommt das, ich will mich meiner Herde selbst annehmen. Deshalb das, was Jesus tut, ist so anders als die Enttäuschung, die ihr auch erlebt habt, das ist nicht nur auf die landeskirchlichen Pastoren oder Jugendleiter oder was ihr da habt, Freikirchen und überall das Versagen. Wie oft habe ich das gehört, dass Leute sagen, ich habe immer gedacht, sie sprechen mich einmal an und ich habe so eine große Not gehabt. Nein, wir haben es nicht gemerkt, wir waren zu doof dazu. Aber Jesus ist der gute Hirte, der weiß, wo die Menschen der Schuh drückt und der geht auf sie zu und er gibt es ihnen. Und das ist ganz arg schön, dass nochmal in der Bergpredigt, überhaupt, das ist ja toll, die Bergpredigt mit all ihren großen Aussagen, das schließt ja dann in Kapitel 7 von der engen Pforte, der schmale Weg. Und dass ganz viele Menschen an der schmalen Pforte vorbeigehen, das ist ja, er ist die Tür, Jesus, die nicht durch Jesus hindurchgehen. Mir tut es immer leid, dass die Leute bloß von Gott reden und ich bitte euch herzlich, hört doch auf. wenn man von Gott sagt, denkt der andere, der spricht von Buddha oder von Allah. Die Inder haben 300 Millionen Götter. Gott hat sich geoffenbart für uns im Namen Jesus und sagt dir den Namen Jesus. Warum geht es dir so schwer? Ich wünsche dir, dass du den Frieden entdeckst, den dir nur Jesus geben kann. Und das ist so klar, denn der gottloseste Mensch weiß, wenn wir von Jesus reden, da geht es um Schuld, da geht es um Vergebung, da geht es um Überwindung des Todes, auch wenn er nichts glaubt. Er weiß, von was wir reden. Und das ist so herrlich, dass das so deutlich ist, dass Jesus etwas gibt, was diese Welt nicht geben kann. Das ist der einzige Zugang. Und auch in unseren Weihnachtsliedern, heute schließt er wieder auf die Tür zum schönen Paradies. Ja, in Jesus ist aufgeschlossen, der Himmel, Zugang. Du hast Zugang, brauchst den Tod nicht mehr fürchten. Es gibt Heilsgewissheit, Heilsgewissheit. Ganz groß, aber nur durch Jesus. Oder auch in dem für mich das schönste Weihnachtslied, Jauchze die Himmel von Terstegen, wo es heißt, hier ist die Pforte des Himmels nun offen zu sehen. Jesus hat uns die Türe aufgeschlossen, aber man muss hindurchgehen. Viele stehen an der engen Pforte da und philosophieren und denken drüber nach. Es ist ja so schade, dass heute die Evangelisation fehlt. Das wäre für so viele Menschen in unserer Gemeinde wieder wichtig zu sein. Du musst hindurch. Du musst hindurch, durch diese enge Pforte. Wie geht man denn durch die enge Pforte durch, dass man das, was Jesus dir gibt, nimmt? Ganz einfach. Was will er denn geben? Er will die große Last auf meinem Rücken abnehmen, meiner Schuld, meiner Versäumnisse. Es ist ja ganz merkwürdig, dass heute in der Christenheit gar nicht mehr das bewusst ist, dass wir alle vielfach gesündigt haben. Eine ganz große, zweifache Goldmedaillengewinnerin, ich sage ihren Namen jetzt nicht, weil sie eine tolle Frau, Mutter von drei Kindern, tolle Sportlerin. Sie hat gesagt, sie geht so gerne in die katholische Kirche, aber sie kann einen Satz nicht mitsprechen von der Schuld. Und sagt, auch meine Kinder sollen das nicht sprechen. Hey, wir sind doch was! Wir stellen doch was auf die Füße. Dass so tolle Leute, die sportlich so fit sind, so einen Blödsinn erzählen. Wenn wir einmal die Augen geöffnet bekommen, was unser Leben tagtäglich an Schuld, Eigenmächtigkeit, Verlorenheit da ist und wir verlieren das, was uns Gott gibt und geben will. So herrlich, dieses große Bild vom breiten und schmalen Weg von Charles de Reilen, ja schön, wo der den Rucksack auf dem Rücken hat, ist ja schon von Bunyans Pilgerreise so schön. Du musst dir die Last auf deinem Rücken abnehmen lassen. Und so die größte Befreiung. Inzwischen hat sich doch rumgesprochen, dass das nicht stimmt, wir schaffen das. Stimmt doch nicht. Im Elend machen wir draus und unser Land kaputt. Und wir schaffen das, geht doch nicht. Also ihr habt hoffentlich nicht gekauft, das Buch mit 700 Seiten, das jetzt erschienen ist, einer Biografie einer großen Politikerin, deren Vater in den Osten übergesiedelt ist. Und die Gemeindeglieder haben immer gesagt, das ist der rote Pastor. Aber sie sagt in ihrer Biografie, es war in der Buchbesprechung drin, da habe ich es entnommen, dass sie sagt, ich habe oft darüber nachgedacht, warum die jungen Leute, die nicht in der FDJ sind, sie hatte große Karriere in der FDJ gemacht, warum die nicht Abitur machen dürfen. Aber ich habe es auch nicht dann begriffen. Aber ich habe doch im Elternhaus eins begriffen, dass man sich an Weihnachten der Armen annehmen soll. Steht aber kein Wort davon da in der Weihnachtsgeschichte. Sind nicht da mit den Armen, sondern euch ein Heiland geboren. Da steht in der Weihnachtsgeschichte drin. Und das muss die Welt hören, dass man sich der Armen annehmen soll. Das ist nicht nur von Weihnachten, das muss man auch im neuen Jahr machen und an Silvester und an auch in die Ferien muss man, und übrigens, ob man Christ oder Heide ist, das ist ein Wort, das alle Menschen angeht. Aber der Heiland ist geboren. Also da müssen wir aufpassen, wenn wir Weihnachten das begreifen. Der Heiland ist geboren. Was tut er denn, dass er uns von dieser großen Not befreit, dass wir aus dem Paradies ausgeschlossen sind und dass die Schuld von uns nicht gelöst werden kann? Wollen habe ich, ich will doch ganz recht machen, aber ich kann das nicht, ich schaff's nicht. Ich wollte sogar, du kannst dich am Riemen reißen, aber schaffst es eben nicht. Du kannst dich Gott wohlgefällig zu leben. Nur der Heiland, der will in dein Leben dein Herz verwandeln. Du musst ein neuer Mensch werden. Christus lebt in mir, sagt der Paulus. Christus lebt in mir. Herrlich, dass die Veränderung ist. Und deshalb ist das große Wunder der Gewissheit, von der Jesus hier spricht. Wer zu meiner Herde gehört, der weiß, wer Jesus ist. Und man kann Jesus nur erkennen, nicht theoretisch, so indem man ihn annimmt in seinem Leben. sei du mein Herr. Wie viele ihn aber aufnahmen, denn gab er Macht, Vollmacht, Gottes Kinder zu heißen. Ganz wunderbar, da schließt ein Geheimnis auf. Und das ist so wunderbar, ich mache es oft, wenn ich unbekannte Leute treffe und man ist so auf der Freizeit zusammen, wie sind sie zum Glauben gekommen. Jede Geschichte ist anders. Aber tolle Geschichten, was sie da erlebt haben. Und dann wie viele bei einer Evangelisation dann den Schritt gewagt haben, sagen, plötzlich ist mir wie Schuppen von den Augen gefallen. Und wie herrlich, dass das ein Leben lang bleibt, eine Heilsgewissheit, eine Geborgenheit. Ja, das hat Jesus versprochen, die zu seiner Herde gehören. Er hat gesagt, ich bin die Tür und der Weg, die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater, denn durch mich. Und der einzige Zugang, dass wir immer wieder das auch im Zeugnis sagen, dazu ist Jesus gekommen. Er will dich führen und leiten als der gute Hirte. Und wahrlich, das ist ein Bild, das für uns ganz wunderbar ist. Ich habe es ja erlebt, das mal euch auch erzählt, wie da einer mich angeklickert hat, weil er irgendwas im Internet gehört hat. Und ich habe dann gleich geschaut, wer ist das, Bernhard Kurz. Und dann habe ich gemeint, ja, das ist der im größten Hotel Europas, im Estrell in Berlin, der da die Musicals macht, mal mit Teile und so weiter, Catch in Hamburg. Und es ist wunderbar. Der war völlig ausgeflippt, Ehe kaputt und Drogen und alles Mögliche. Und bei einem schweren Autounfall ist schon unter einen LKW gefahren und hat es in ETA veröffentlicht. Die Polizei sagt, da lebt niemand mehr und die haben ihn unverletzt rausgezogen. Und dann hat er gesagt, ich bin das verlorene Schaf. Und da kam die Erinnerung an die Kinderstunde in Nürtingen, an die Leiterin, die dort erzählt hat vom verlorenen Schaf. Und dann ist er nach Berlin und hat jeder Sekretärin die Bibel auf den Tisch gelegt und gesagt, jetzt wird es anders. Und das ist so wunderbar, das ist ein Ruck plötzlich, wenn man das erlebt, das total neu, ich muss da hindurch, ich muss das erkennen und man braucht manchmal furchtbar lang, bis man das begreift. Aber dass Jesus das verspricht und auch hier sagt, dass das er gibt in einer ganz wunderbaren Weise, das Evangelium zielt ins Gewissen. Das ist ganz wichtig, wir meinen immer, das Evangelium zielt an unseren Intellekt, an unseren Verstand, das Evangelium zielt an unser Gewissen. Was ich versäumt habe und die Schuld. Und aber heute ist so schlimm, dass gar nicht mehr davon geredet wird, auch an Weihnachten nicht, wo das eigentlich das Thema ist, dass eine große Versöhnung geschaffen ist. An unseren Weihnachtsliedern in einer Welt voller Jammer und Elend, als mir das Reich genommen, da Friede und Freude lacht, da bist du mein Heil gekommen, da bist du gekommen, hast mir Heil gebracht, das ist so herrlich. Du hast mein Leben geheilt und gesund gemacht. Und das ist so schön, dass Jesus in diesem Wort sagt, meine Schafe hören meine Stimme. Das Wunderbarste ist das Hören der Stimme Gottes in Jesus und das Bibelwort. Und in den schlimmsten Nöten deines Lebens spricht er, und es ist ein lebendiges Wort. Wir haben ja manchmal so wenig Zugang zum Bibellesen. Wir waren, meine Frau, ihr kennt die Geschichte, ja hier zu Bibeltagen im Schönblick und wir waren unten in der Stadt gelaufen und meine Frau war eine Unsicherheit, sie hat einen Armbruch gehabt, wir waren von Berlin gekommen, von Diensten dort, vielleicht war das Gleichgewicht gestört und war so ungeschickt gefallen, dass der Oberschenkelhals gebrochen ist. Und dann ist da drüben in Mutlangen, ist sie operiert worden. Aber nur mit so einer Rückenanästhesie. Und dann wussten wir nicht, dass ihr Blut so schlecht gerinnt. Und die Ärzte haben alle schwäbischen Schimpfwörter ausgerufen, um die Arterie zu schließen. Und meine Frau hat alles gehört und sagte, ich habe bloß Bibelworte gedacht. Dass man sie auch sagt, wenn du in die Röhre geschoben wirst, mach die Augen zu und sagte die großen Jesusworte. Du wirst einen Frieden haben, den dir kein Medikament geben kann. Das ist eine Kraft, weil der Heilige Geist im Wort Gottes ist ein inspiriertes Gotteswort. Vom Heiligen Geist geschrieben und wirkt vor allem. Und das ist in deinem Leben, wenn du an einem Grab stehst und dann, wenn Christus sagt, ich bin die Auferstehung, das Leben, das ist diese Realität, die des Todes Macht zerbricht und die Hölle selbst macht Stille. War so schön, jetzt, wie wir in der Lahü waren, da war ein Mann mit einem Kaffee getrunken, so schön, die gibt es da oben immer, mit Schlagsahne und Torte und was weiß ich. Und sage, jetzt erzählen Sie mal, wie Sie zum Glauben gekommen sind. Sagt er, ich war ein Heuchler. Ich habe eine fromme Frau geheiratet, aber mein ganzes Glaubensleben war nur ein Spiel. Ich habe was selber vorgemacht und die Frau hat es ganz schnell gemerkt. Und es war furchtbar in unserer Ehe. Aber wir wussten, wir sind ganz fern. Meine Frau hat für mich gebetet. Und zwar dann mein Sohn, der schließlich mir bezeugt hat, was ich haben muss. Und dann wollte ich die Umkehr machen, Jesus. Und das war plötzlich ganz neu. Ich wollte meiner Frau sagen, was Jesus mir alles jetzt vergeben hat. Und dann hat die einen tollen Satz gesagt, eine Baptistin. Im Blut Jesu wird nicht geangelt. Da werden die alten Dinge immer rausgezogen. Das Vergeben und Vergessen. Herrlich. Wenn man durchbricht zur Freude des Glaubens, meine Schafe hören meine Stimme, das Wunderbare. Für uns ist das Realität. Also Jesus kann, ja was kann er denn? Kann er zum Weltraum? Er kann alles, aber was will er denn? Das hat er uns ein Wort gesagt. Und das ist für uns so herrlich, dass er alle seine Verheißungen einlöst. Alle erfüllt er und tut sie, darauf kannst du dich verlassen. Und das ist herrlich. Und ich kenne sie und er kennt dich mit deinen Zweifeln, mit deinen Anfechtungen, mit deiner Untreue, mit deiner Halbheit, mit deinem Versagen. Das ist ein tolles Wort, dass die Haare auf unserem Haupt gezählt sind, dass das alles weiß. Selbst die Kleinigkeiten meines Lebens, aber er will in meinem Leben Herr sein. Statt mein Ego will er die Herrschaft übernehmen. Er will regieren in meinem Leben. Das war von Paulus so wichtig. Das Geheimnis, er hat nicht gemeint, dass das ein Rätsel ist, sondern vom Menschen mit seinem Verstand nicht begreifbar. Aber für den Glaubenden erschließt sich, Kolosser 1, Christus in uns, die Hoffnung der Herrlichkeit. Und die Fackelträger, toll, wer ist von euch der Fackelträger? Der mittlere, gell? Ja, ja, toll. Fackelträger, die ja sagen, Major Thomas, wie er am Niederrhein war, hat ja das erkannt. Er hat gesagt, ich bin so oft ausgepowert und habe keine Kraft, bis er gemerkt hat, Christ sein kann ich nicht. Das ist nicht leicht, ist auch nicht schwer. Es ist überhaupt unmöglich, ich kann gar kein Christ sein. Ich brauche die Neugeburt von Christus in mir. Und das ist ja toll, dass Sie das so sagen und das inzwischen ein weltweites Unternehmen ist mit diesem Motto, du kannst das nicht selber, aber Christus in dir kann das. Und das ist die herrliche Sache, er kennt mich durch und durch, auch dass ich ohne ihn nichts kann. Ohne mich könnt ihr nichts, ich kann Auto fahren und kann schimpfen und Zeitung lesen und Fernseher klotzen und alles, ich kann alles machen. Nein, es geht ja um Frucht, etwas wirken. Und es hat Jesus an Jüngern gesagt, da kommt nichts raus sonst, sondern wer in mir bleibt und ich in ihm, der bringt viel Frucht. Und das ist herrlich, dass diese Gewissheit da ist, weil er mich kennt und er das weiß und ich gebe und sie folgen mir. Das ist entscheidend, dass er den Kurs angibt und die Führung, sie folgen mir. Wir brauchen nicht mehr menschlichen Meinungen zu folgen, sondern dass er dich sicher führt. Ganz wunderbar. Ja, jetzt, wenn man so uralt ist wie ich, ist ja verboten, dass ich noch zu so jungen Leuten rede, aber herrlich, dass ich es euch sagen darf, Leben ist ja ganz wichtig. Ich wollte ja an die Mission gehen, war ja schon in Basel und dann haben die gesagt, wir schicken keine Missionare mehr aus und haben dann bloß nie in die Württembergische Landeskirche und so. Alles, was man so durchgemacht hat im Leben und wie viele Fragen da waren und wie Gott uns geführt hat. Bis hin zur Wohnungssuche. Neulich habe ich einen Enkel gefragt, wie ist es gekommen, dass du eine fromme Frau gefunden hast? Das ist ein ganz toller schauspielbegabter junger Enkel, ganz grandios. Da sagt er, du hast doch mir gesagt, dass man dafür beten muss. Und er hast du begriffen? Ich hätte meine Frau nie gefunden, wenn ich nicht vom Alter von 14 Jahren dafür gebetet hätte. Und bei uns war es ganz kurios, wir kannten uns dann irgendwo und wie das dann Gott gefügt hat. Du wirst das erleben, dass er führt, dass er sonst ein Geheimnis, wir machen ja unsere Irrwege oft. Und dass wir uns führen lassen, ich sage mal, wie ein blinden Gaul, ein blinder Gaul. Dann muss einer an der Zügel nehmen und führen. Und das verspricht Jesus und sie werden nimmer mehr umkommen. Wir erleben viele Tiefen, durch die wir gehen, aber gerade herrlich, wie es auch so geht. Wir haben nicht gewusst, wie das jetzt klappt mit diesen Tagen, weil es auch sehr schwere Krankheitstage waren. Aber herrlich, der Herr führt durch. Und ich habe vorhin am Tisch gesagt, es war fast wie in den Flitterwochen. Wir haben uns so arg viel gesprochen, auch in diesem Wissen, dass unser Leben schnell verlöschen kann. Und wir werden immer, wenn wir in den Händen Jesu geborgen sind, und das ist so groß, in einer Gewissheit, woher habe ich das? Das gibt der Herr. Und das ist so schön, er will es dir auch geben. Und je mehr du in seinem Wort liest, macht er dich darin gewiss. Sie werden immer mehr umkommen. Und das Entscheidende ist, dass er für mich sein Leben gelassen hat. Das ist das Pfand. Das gibt's doch gar nicht. So, das ist er an den Kreuz, an das Kreuz gegangen, hat sich die Nägel durchschlagen lassen, weil es keine andere Vergebung gibt in dieser Welt. Wer die Debatte kurz vor der Bundestagsauflösung verfolgt hat, wie gnadenlos die miteinander abgerechnet haben über die Mängel und Schäden der Parteien rings, einer nach allen Richtungen. Die Welt ist ja gnadenlos. Die ganze Zeitung ist voll mit lauter Versäumnissen und Fehlern, die aufgezeigt werden. Aber das Evangelium nicht, da ist von Vergebung die Rede. Und dass Jesus die Geborgenheit des himmlischen Vaters bringt, den Himmel aufschließt. Das ist so grandios, eine Botschaft. Jesus kann gewiss machen, das ist wunderbar. Und es ist der Triumph von Jesus, dass nicht eins seiner Schafe verloren gehen kann. Er gibt das Leben, und das Leben in einer ganz wahnsinnigen Dichte und Fülle. Und das sage ich gerade den Lebenshungrigen. Bei allen anderen Lebensangeboten kommt der bittere Geschmack. Die Sünde hat noch nie einen Menschen glücklich gemacht. Irgendwann bricht das dann auf, das Leid. Ich habe noch nie einen glücklichen Ehebrecher gesehen. Kurze Zeit meilt das und bildet sich das ein. Und das sind die Wunden unseres Lebens. Aber Jesus sagt, ich gebe Leben in unbegrenzter Fülle. Leben, da spricht Jesus von, ich bin gekommen, dass sie das Leben haben. Und das ist Todesüberwindung, dass man auch in einer großen Ruhe lebt. Der Herr weiß, wie es richtig geht, und er wird es auch richtig machen. Meine Schwiegermutter hatte immer so Angst, die wohnte im Altenheim, um niemand zur Last zu fallen, aber musste immer durch die Abteilung durch, wo dieser Duft so drin lag. Und die hat gesagt, das ist so schrecklich von der Pflegeabteilung. Und Gott hat sie nachts im Schlaf heimgeholt. Und das brauchst du dich doch nicht sorgen. Und das ist so herrlich. So kommt mein End, heute oder morgen. Ich weiß, dass mir mit Jesus glückt. Juliane von Schwarzburg-Rudolstadt. Ganz herrlich, dass ich das wissen darf. Ich bin dort geborgen, er gibt mir das Leben. Und das darf ich sagen als uralter Uropa mit 16 Urenkel, bloß 16 Urenkel, dass das Leben so wunderbar ist, wie man es genießen kann in dieser herrlichen Fülle, dass er allein die ganze Schönheit dieser Welt bringt und nichts eingetauscht werden kann, dass dir kein Geld mehr wichtig ist oder irgendein schönes, eine schöne Villa, und sag, wenn ich nur Jesus habe, so frage ich nichts nach Himmel und Erde. Ich bin so geborgen in ihm, er gibt mir in des Hirten Arm und Schoß, Amen, ja, mein Glück ist groß, in diesem herrlichen Lied, Luise von Hain, ganz wunderbar, dass sie gedichtet hat, ihre Eltern wollten sie natürlich nicht ziehen lassen, und sie war so überglücklich, in der Gemeinschaft der Glaubenden zu leben. Dann Zinzendorf hat extra noch einen Brief an die Eltern geschrieben. Der Vater ist natürlich ihr nachgegangen und hat sie wieder heimgeholt. Und dann hat der Zinzendorf sie eingesetzt, dass sie doch dorthin darf, in diese Gemeinde, wo sie leben wollte. In der Wetterau war sie dann, sie war die Mutter in den Frauenhäusern. Und ganz wunderbar, dass man das erlebt in der Gemeinschaft, dass dich keine Stunde, dass du sagst, mich reut das nicht, sondern dich reut nur, dass du so lange das nicht empfunden hast, was Jesus geben kann. Und da ist dieses Wort der völligen Gewissheit, niemand, sie werden nimmermehr umkommen und niemand wird sie mir aus meiner Hand reißen. Auch der Teufel nicht. Wir erleben ja als Christen bis an unser Lebensende Sünde, dass das klar ist. Der Teufel ist so raffiniert und die alte Art steckt noch in uns. Und wer alte Menschen pflegen muss, der weiß, dass die sehr bockig sein können. Und wir tragen diese alte Menschenart von unserer Geburt an. Aber wir wissen, dass es eine Vergebung gibt und eine wunderbare Freude beim Heiland. Und deshalb ist auch die Sünde kann uns nicht mehr von Jesus trennen. Auch der Unglaube nicht. Ich weiß, dass Jesus der Anfänger und Vollender meines Glaubens ist. Und das sage ich auch immer wieder, wenn Menschen dann in großen seelischen Nöten bohren und treiben, dass er es in seine Hand geschrieben hat. dass er dich haben will und dass du bei ihm sein darfst. Und deshalb gibt es absolute Gewissheit nur in des Hirten Arm und Schoß. In dieser Welt, da wissen wir nicht, was morgen kommt. Wir wissen auch nicht, was das neue Jahr bringt und wissen nicht, was diese Wahl bringt. Und ihr wisst nicht, was eure Gesundheit macht. Alles, wir leben in einer ungewissen Welt. Aber herrlich, wenn Jesus dich führt, weiß Jesus, ist mein Herr und ihm gehört mein Leben. Wir wollen noch beten. Wäre schön, wenn noch ein paar mitbeten können. Das ist immer so schön gewesen. Gebetsgemeinschaft, kurz und dankbar für den guten Hirten. Auch der 23. Psalm, der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln. All die wunderbaren Hirtenworte der Bibel. Herr, wir wollen dir danken, dass du uns dieses Wort sagst. Und dass du in unserem Leben diese Gewissheit schenkst, dass du uns die Augen öffnest. Wir können Glauben nicht machen, aber du kannst das machen. Du kannst ziehen. Mein Bemühen ist so mangelhaft, aber du willst es uns durch dein Wort sagen, und wie herrlich, wenn wir durch die Türe hindurchgehen dürfen. Amen.